Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir stellen heute eine auf den ersten Blick reichlich naive Frage. Wir fragen nämlich, was ist das Gebet? Und wenn jetzt vielleicht die eine oder der andere unter Ihnen sagt, na, auf die Frage brauche ich nun wirklich keine katechetische Belehrung, dann muss ich leider heute mal etwas unhöflich sein und sagen, na, ob man da so sicher sein kann, was ist das Gebet? Das ist die erste Frage des vierten Teils des Katechismus der katholischen Kirche. Und wenn Sie es nicht schon wissen, der vierte und abschließende Teil des Katechismus der katholischen Kirche ist tatsächlich dem christlichen Gebet gewidmet. Ein ganzer eigener Teil des Katechismus handelt vom Gebet. Es gibt also offensichtlich einiges dazu zu sagen. Und so viel darf ich Ihnen hier schon versprechen. Unser heutiger Referent, Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl im Bistum Speyer, hält uns hier heute eine geistliche Katechese der besonderen Art. Die sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Wenn wir die Frage stellen, was ist das Gebet, die, wie der Katechismus zitiert, Erhebung der Seele zu Gott oder die an Gott gerichtete Bitte um Güter, die seinem Willen entsprechen. Wir hören gleich nochmal die ganze Formulierung des Katechismus der katholischen Kirche. Was ist das Gebet? Fragen wir heute Pfarrer Jörg Stengel.
Was ist das Gebet? Das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder die an Gott gerichtete Bitte um Güter, die seinem Willen entsprechen. Es ist immer eine Gabe Gottes, der kommt, um dem Menschen zu begegnen. Das christliche Beten ist die persönliche, lebendige Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem unendlich guten Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist, der in ihren Herzen wohnt. Liebe Zuhörer, im vierten und letzten Teil des Katechismus geht es um das christliche Gebet. Der Artikel 534, mit dem dieser letzte große Teil beginnt, ist eine Kurzdefinition dessen, was unter christlichem Beten zu verstehen ist. Da möchte ich heute mit Ihnen etwas genauer hinschauen. Vielleicht erscheint es auf den ersten Blick etwas seltsam, diese Frage zu stellen, was ist das Gebet? Zumal wir das Gebet ja täglich pflegen. Jeder von uns hat also seine persönlichen Erfahrungen mit dem Gebet, die meisten wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an. Gerade deshalb ist es wichtig, einmal innezuhalten, um bewusst und tiefer zu fragen, was ist das Gebet? Im Katechismus ist natürlich vom christlichen Beten die Rede. Gebet gibt es in verschiedener Weise in allen Religionen. Auf der Grundlage des Katechismus fragen wir natürlich hier in erster Linie, was unser christliches Beten ist. Dazu greift der Artikel 534 zunächst auf ein Wort des heiligen Johannes von Damaskus zurück, das dessen Hauptwerk De Fide Orthodoxa entstammt. Das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott oder die an Gott gerichtete Bitte um Güter, die seinem Willen entsprechen. Erhebung der Seele zu Gott. Erhebung bedeutet, das Gebet reicht über die Grenzen des Irdischen hinaus. Wenn ich es einmal etwas technisch formulieren darf, die Seele ist die zu dieser Erhebung geeignete Schnittstelle. Gott hat sie uns geschenkt und jeden Menschen damit zu einem einzigartigen Wesen gemacht. Als nicht materielle, sondern geistige Wirklichkeit ist die Seele geeignet, sich über die Grenzen der Welt zu erheben. Denken Sie etwa auch an einen unserer Eröffnungsgesänge zur Messfeier, in dem es heißt, zu dir, o Gott, erheben wir die Seele mit Vertrauen. Gotteslob 142. Das Erheben der Seele als Vollzug des christlichen Betens erfolgt aber nicht in den leeren Raum hinein. Es ist nicht nur eine unbestimmte Sehnsucht, die Grenzen des irdischen Daseins zu überwinden. Es hat eine Adresse. Gott. Beten ist das Erheben der Seele zu Gott. Wer die Seele zu Gott erhebt, der glaubt auch, dass es Gott gibt und er ihn hört. Sonst ginge sein Gebet ja ins Leere. Wer das Gebet pflegt, weiß, dass er mit den Freuden und Leiden seines Daseins nicht allein ist, sie auch nicht nur mit anderen Menschen teilen kann, sondern dass Gott zu jeder Zeit für ihn ansprechbar und an seinem Leben interessiert ist. Dessen war sich auch die heilige Theresia vom Kinde Jesus bewusst, als sie festhielt: Für mich ist das Gebet ein Aufschwung des Herzens, ein schlichter Blick zum Himmel, ein Ausruf der Dankbarkeit und Liebe inmitten der Prüfung und inmitten der Freude. Also auch hier wieder das Erheben, das Übersteigen, der Aufschwung, wie Theresia es nennt, der Blick zu Gott, zum Himmel, und zwar schlicht, demütig, in Prüfung und Freude. Also nicht nur, wenn's brennt, sondern dieser Aufschwung bezieht Gott in alle Lagen des Lebens ein. In dem einleitenden Satz des Johannes von Damaskus heißt es weiter, das Gebet ist die an Gott gerichtete Bitte um die rechten Güter, beziehungsweise um Güter, die seinem Willen entsprechen. Hier wird der wahrscheinlich am meisten praktizierte Aspekt des Betens angesprochen, das Bitten, das Bittgebet. Man muss gelegentlich einmal daran erinnern, dass Beten auch andere wichtige Aspekte hat, Lobpreis, Dank, Anbetung, Sühne etwa. Aber das Bittgebet ist deswegen keineswegs gering zu schätzen. Nicht zuletzt sind in unserer Sprache ja Beten und Bitten wortverwandt. Wenn ich um etwas bitte, dann heißt das, ich habe und kann nicht alles selbst, was ich brauche, beziehungsweise was wichtig ist. Bitten ist etwas anderes als fordern. Wer fordert, der geht davon aus, dass er ein Recht auf etwas Bestimmtes hat. Der sieht den anderen in der Bringschuld. Ein Recht ist einforderbar, letzten Endes auch einklagbar. Aber bitten ist etwas Demütiges. Es lässt dem anderen offen, der Bitte zu entsprechen oder nicht. Damit achtet es auch die Freiheit des anderen. Wenn Sie den großen Katechismus zur Hand haben, finden Sie im Artikel 2559 dazu folgende Gedanken. Von woher sprechen wir, wenn wir beten? Von der Höhe unseres Stolzes und unseres Eigenwillens herab oder aus der Tiefe eines demütigen und reuigen Herzens? Wer sich erniedrigt, wird erhöht. Die Demut ist die Grundlage des Betens, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Um die Gabe des Gebetes zu empfangen, müssen wir demütig gesinnt sein. Der Mensch ist vor Gott ein Bettler. Das ist übrigens ein Gedanke von Augustinus. Die Demut ist die Grundlage des Betens. Kann es sein, verehrte Hörer, dass die Krise des Gebetes in ihrer Tiefe also eine Krise der Demut ist? Wer würde sich auch so ohne weiteres gern als Bettler sehen? Im menschlichen Miteinander ist es verbreitet, seine gegenseitigen Ansprüche teilweise sehr deutlich zu formulieren. Du musst aber noch dies oder jenes tun. Ich habe den Anspruch auf. Das steht mir doch zu. Auf unser Schreiben vom so und so vielten haben Sie noch nicht reagiert. Wir alle kennen diese Formulierungen. Vor Gott gibt es keinen Anspruch. Wer gegenüber Gott ein Anspruchsdenken hat, der verkehrt nicht nur die Rollen, sondern der kann auch in den guten Dingen, die Gott ihm schenkt, gar nicht wirklich seine Liebe erkennen, denn er hält das ja für sein Recht. Ein letzter Aspekt dieser Definition des Johannes von Damaskus ist, dass der Betende von Gott die rechten Güter erfleht oder anders formuliert, Güter, die seinem Willen entsprechen. Je tiefer und lebendiger die Beziehung zum Vater im Himmel ist, desto mehr senkt der Beter seinen Willen in den Willen Gottes. Die irdische Wirklichkeit bleibt für ihn deswegen nicht weniger konkret. Aber er weiß und anerkennt, dass Gottes Ratschluss der beste ist. Das sehen wir nicht zuletzt beim Gebet Jesu am Ölberg. die nahende Verhaftung, das drohende Leiden und auch der bevorstehende Kreuzestod erschüttern ihn im Innersten und erfüllen ihn mit Todesangst. Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber in seinem intensiven Beten wird die Beziehung zum Vater so lebendig, dass er schließlich einstimmen kann, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und so kann das große Heils- und Erlösungswerk geschehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, liebe Zuhörer, aber ich empfinde das jedes Mal, wenn ich es höre, lese oder betrachte, als den entscheidenden Durchbruch, das völlige Einstimmen in den Willen des Vaters im Gebet. Jetzt ist der Weg frei, denn der Wille des Vaters ist das Heil und Leben seiner geliebten Kinder. Wir sind immer noch am Beginn des Abschnitts über das Gebet im christlichen Leben. In unserer Nummer 534 im Kompendium heißt es weiter: Das Gebet ist immer eine Gabe Gottes, der kommt, um uns Menschen zu begegnen. Gott kommt uns Menschen entgegen. Kein geringerer als er selbst ist es, der uns befähigt, mit ihm in Verbindung, in Beziehung zu treten. Ja, er selbst sucht den Menschen. Der große Katechismus macht das in der Nummer 2560 an dem Gespräch Jesu mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen deutlich. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, das Wunder des Gebetes zeigt sich ja gerade da, am Rande der Brunnen, bei denen wir Wasser holen. Dort begegnet Christus jedem Menschen, er sucht uns, bevor wir ihn suchen, und er bittet, gib mir zu trinken. Jesus dürstet. Seine Bitte kommt aus der Tiefe Gottes, der nach uns verlangt. Ob wir es wissen oder nicht, im Gebet begegnet der Durst Gottes unserem Durst. Gott dürstet danach, dass wir nach ihm dürsten. Gott dürstet danach, dass wir nach ihm dürsten. Dieser Gedanke ist wunderschön gefasst in der Präfation des dritten Fastensonntags, die sich auf das Evangelium von der Samariterin bezieht. Es heißt dort, er, also Jesus, hatte der Samariterin schon die Gnade des Glaubens geschenkt, als er sie bat, ihm einen Trunk Wasser zu reichen. Und jetzt passen Sie auf, nach ihrem Glauben dürstete ihn mehr als nach dem Wasser, denn er wollte im gläubigen Herzen das Feuer der göttlichen Liebe entzünden. Gott dürstet danach, dass wir nach ihm dürsten. Gott braucht uns Menschen nicht in dem Sinne, dass er ohne uns nicht existieren kann. Wenn er also trotzdem nach uns dürstet, dann ist das nur mit seiner unendlichen Liebe zu erklären. Die Liebe macht mehr, als sie muss, nicht nur Dienst nach Vorschrift, sondern alles, was dem Glück des Geliebten dient. Sie findet ihren Ausdruck gerade im Ungeschuldeten, im Nicht-Einklagbaren, in der freien Initiative, im ersten Schritt auf den anderen zu. Darin ist Gott Meister. Und Jesus führt die samaritische Frau in diesem ungewöhnlichen Gespräch hin zum Bitten. Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Wir Menschen stehen inmitten dieser Welt und inmitten der Sorgen dieses Lebens. Das lässt uns am Rand der Brunnen des irdischen Wassers oft vergessen, dass Gott uns zu dem Leben berufen hat, das über dieses Zeitliche hinausgeht und welches der Brunnen mit dem lebendigen Wasser ist, das uns dazu tränkt. Um dieses lebendige Wasser sollen wir bitten, dazu lädt uns der Herr immer wieder ein. Unser Bittgebet ist dann, wie der Katechismus sagt, die gläubige Antwort auf die unverdiente Heilsverheißung, liebende Antwort auf den Durst des eingeborenen Sohnes. Also, das Gebet ist Gabe, Gabe Gottes. Er selbst schenkt uns die Fähigkeit dazu. Gott sucht uns, er will uns begegnen. Das ist doch etwas Einzigartiges. Wir dürfen an den Gott glauben, der an unserem Heil geradezu leidenschaftlich interessiert ist. In den ausführlichen Texten des Großen Katechismus geht es an dieser Stelle noch um die Frage, woher das Gebet des Menschen kommt, das heißt, wo es seinen Ort hat. Es heißt dazu, um den Ort zu bezeichnen, aus dem das Gebet hervorgeht, spricht die Schrift zuweilen von der Seele oder dem Geist, am häufigsten aber, mehr als 1000-mal, vom Herzen. Das Herz betet. Ist dieses fern von Gott, ist das Gebet sinnentleert. Nummer 2562. Mit Herz können wir auch heute noch etwas anfangen. Natürlich wissen wir, dass damit nicht einfach das Herz aus Fleisch in unserem Körper gemeint ist, aber Herz ist in zahllosen Redewendungen die Bezeichnung für das Innerste, die Mitte, das Wesentliche. Nicht zuletzt dient das Herz als Symbol für die Liebe, die man ja gar nicht gegenständlich oder grafisch darstellen kann. Aber wenn irgendwo ein Herz angemalt ist, weiß jeder, was gemeint ist. Wenn also das Gebet aus dem Herzen kommt, dann ist die Beziehung zu Gott, die durch das Gebet gepflegt wird, eine solche, die aus dem tiefsten Inneren entspringt. Und so ist sie in der Lage, die Verbindung zum tiefsten Inneren Gottes geistlich aufzunehmen. Das Herz betet. So geht, um eine allseits bekannte Redewendung zu gebrauchen, das Gebet, das aus dem Herzen kommt, Gott zu Herzen. Das sagen wir ja, wenn uns etwas ganz tief im Inneren berührt, das ging mir sehr zu Herzen. Das ist wieder eine Frage des Mitfühlens, wie nahe ich dem anderen bin, wie sehr ich das, was ihn betrifft, an mich heranlasse. Liebe Zuhörer, bei Gott dürfen wir uns da sicher sein. Was seine geliebten Kinder betrifft, das geht ihm zu Herzen, das lässt er nicht abtropfen. Er ist für uns immer auf Empfang, das heißt, unser Gebet kommt von Herzen und geht zu Herzen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass diese Verbindung des Gebetes gestört ist. Der Katechismus sagt, wenn das Herz fern von Gott ist, ist auch das Gebet sinnentleert. Aber Vorsicht, nicht jedes Gefühl der Trockenheit im Gebet ist auch gleich ein Zeichen dafür, dass das Herz fern von Gott wäre. Gerade wenn ich unter einer Phase der Trockenheit im Gebet leide, ist das ja auch ein Zeichen, dass ich mich nach einer tieferen Beziehung im Gebet sehne. Sonst bräuchte ich ja nicht darunter zu leiden. Gefährlich wird es, wenn anderes wichtiger wird als das Gebet und das Gebet verdrängt. Oder man sagt's halt schnell runter, weil es irgendwie halt doch dazugehört. Da geht es dann schon in die Richtung, dass andere Dinge nach dem Platz greifen, der Gott gehört. Wir werden später noch auf das Stichwort lebendige Beziehung kommen. Gerade weil Gebet eine Herzensbeziehung ist, lebt es von der Ausrichtung der Personen aufeinander. Es kann nicht wie ein Automat funktionieren. Deshalb warnt Jesus im Matthäusevangelium unmittelbar bevor er das Vaterunser lehrt davor, zu plappern wie die Heiden, die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Matthäus 6,7. Gott will nicht die Vielzahl deiner Worte, er will dein Herz. Gerade die intensivste Form des Gebetes, die Anbetung, lebt nicht von der Vielzahl der Worte, sondern von der Herz-zu-Herz-Beziehung. Und das kann auch im Schweigen sein, im gegenseitigen sich ansehen, wie Sie das sicher aus der bekannten Geschichte vom Bauern und dem heiligen Pfarrer von Ars kennen. Er und ich, wir schauen uns gegenseitig an. Verliebte können lange beieinander sitzen und Händchen halten, sie brauchen kein Wort zu sagen, um ihre gegenseitige Liebe zu spüren. Es ist natürlich klar, dass sie nicht ununterbrochen Händchen halten können, wenn ich in diesem Bild einmal bleiben darf. Aber wenn sie das getan haben, sind sie sich auch über die unmittelbare Situation hinaus ihrer gegenseitigen Liebe gewiss und tragen sie bei sich. Also zurück zum Gebet. Irgendwann gehen wir ja auch aus einer intensiven Phase des Gebetes oder der Anbetung wieder heraus in das alltägliche Tun. Aber diese gegenseitige Vergewisserung trägt weiter, weil sie immer wieder gepflegt wird. So bleibt die Beziehung zu Gott, seine Gegenwart, seine Fürsorge, seine Liebe für denjenigen bewusst, der immer wieder im Gebet sein Herz zum Herzen Gottes hin öffnet.
Was ist das Gebet? Das ist die Katechismusfrage im Kompendium Nummer 534, Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche Nummer 534. Was ist das Gebet? Wir hören in dieser Sendung heute Betrachtungen von Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl in Rheinland-Pfalz.
Das christliche Beten ist die persönliche, lebendige Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem unendlich guten Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist, der in ihren Herzen wohnt. Diesen letzten Satz der Nummer 534 aus dem Kompendium möchte ich nun noch etwas näher anschauen. Es ist hier von der lebendigen Beziehung der Kinder Gottes zu allen drei Personen Gottes die Rede. Unser Leben kennt Beziehungen unterschiedlicher Art. Von ihnen ist ein Teil durch äußere Umstände bestimmt, etwa in der Schule oder am Arbeitsplatz. Ein anderer Teil ist frei gewählt, etwa Freunde oder Ehepartner. Das bestimmt auch Art und Intensität der Beziehung. Die Beziehung des christlichen Beters zu Gott wird hier als persönlich und als lebendig beschrieben. Persönlich. Unser Gebet richtet sich nicht an eine unbestimmte höhere Macht, an den da oben, wie manche allzu distanziert sagen. Es richtet sich an ein konkretes Du, den personalen Gott. Bei einer persönlichen Beziehung sind die beiden Seiten nicht austauschbar. Das macht die Beziehung einzigartig, intensiv, verlässlich. Das gilt in beide Richtungen. Auch für Gott bist du nicht das Lebewesen mit der Nummer so und so viel auf dem Rücken, sondern er kennt dich bei deinem Namen. Die vielen anderen sind keine Konkurrenz für dich im Hinblick auf seine Liebe und Zuwendung. Auch für ihn bist du einzigartig, kostbar. Er dürstet nach dir, nicht weil du vielleicht besonders schön bist oder jung und vital oder besonders belesen und gebildet oder besonders lebenserfahren oder vielleicht besonders erfolgreich, sondern weil du es bist, weil er einst, als er dir deine unsterbliche Seele geschenkt hat, vollkommen und rückhaltlos Ja zu dir gesagt hat. Lebendige Beziehung. Beziehung muss gelebt und gepflegt werden. Sie wird brüchig, wenn man einander nichts mehr zu sagen hat. Nicht alles, was in einer Beziehung zu sagen ist, muss neu sein. Aber es muss wahrhaftig sein und sich an den anderen persönlich richten. Deswegen darf es im Gebet auch Dinge geben, die wieder und wieder vorkommen. Gerade solche, die die Beziehung persönlich machen. Ich muss an dieser Stelle an unseren Spiritual im Priesterseminar denken, der uns dazu sinngemäß gesagt hat, wenn der Ehemann seine Frau nach der Arbeit mit einem Blumenstrauß erfreut und ihn voller Freude überreicht mit den Worten, ich liebe dich wie am ersten Tag, dann wird sie wohl kaum sagen, ach komm, das hast du mir schon tausendmal gesagt, sondern sie wird seine Worte erwidern, vielleicht mit einem liebevollen Kuss. Natürlich hat er ihr das schon tausendmal gesagt, aber es geht ja hier nicht um etwas, das sie nicht schon wüsste, sondern das im erneuten Sagen lebendig erhalten bzw. verlebendigt wird. Also keine Scheu, auch Gott etwas zum tausendsten Mal zu sagen, obwohl er es längst weiß. Aber die Beziehung zu ihm lebendig halten, immer wieder verlebendigen, das ist sehr wichtig. Kinder Gottes, heißt es in unserem Text. Die Beziehung zwischen Kindern und Eltern ist einzigartig. Es ist Jesus selbst, der uns mit dem Vater unser lehrt, Gott als Vater anzusprechen. Und darin drückt sich eine ungleich innigere Beziehung zu ihm aus, als das je zuvor denkbar war. Gottes Kind zu sein, ist nicht nur eine Bezeichnung dafür, dass wir Gott unser Leben, unsere Existenz, unsere Grundlagen verdanken. Sein Kind zu sein bedeutet auch einen gewissen Status. Sie kennen das Wort aus dem Römerbrief, sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um auch mit ihm verherrlicht zu werden. Römer 8, 17. Grundlage der Gotteskindschaft ist die Taufe, durch die wir geheimnisvoll in Christus hineingenommen sind, als Glieder seines Leibes und somit in seinen Tod und seine Auferstehung mit hineingenommen. Das finden Sie ebenfalls im Römerbrief. Wisst ihr nicht, dass wir, die wir auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir wurden ja mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod, damit auch wir, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln. Wenn wir nämlich mit der Gestalt seines Todes verbunden wurden, dann werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Römer 6, 3-5. Der Katechismus sagt, das Leben des Gebetes besteht somit darin, dass wir immer in Gegenwart des dreimal heiligen Gottes und in Gemeinschaft mit ihm sind. Diese Lebensgemeinschaft ist stets möglich, da wir durch die Taufe mit Christus eins geworden sind. Dazu wird auf die gerade zitierte Stelle aus dem Römerbrief verwiesen. Und nun, das Gebet ist christlich, insofern es Gemeinschaft mit Christus ist und sich in der Kirche, dem Leib Christi, ausweitet. Es ist umfassend wie die Liebe Christi. Dass also unser Gebet christlich ist, basiert auf der Teilhabe an Christus, die aus der Taufe kommt. Weil wir Glieder seines Leibes, der Kirche sind, können wir mit ihm, gleichsam durch ihn beten. Diese Formulierung kennen wir ja aus der Liturgie, darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Liebe Zuhörer, zu Beginn des vierten Teils des Katechismus haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was ist das Gebet? Erhebung, Aufschwung der Seele zu Gott, wie Johannes von Damaskus es nennt. Bitte an Gott, Geschenk Gottes, Beziehung zu ihm, gegründet auf die Gotteskindschaft und die Zugehörigkeit zum geheimnisvollen Leib Christi der Kirche, die uns in der Taufe geschenkt wurden. Gott schenke uns allen Freude, Kraft, Zuversicht und Trost aus der lebendigen Beziehung zu ihm im Gebet. So segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Was ist das Gebet? Das war die heutige Katechismusfrage, der Pfarrer Jörg Stengel aus Landstuhl im Bistum Speyer nachging. Das Gebet, so der Katechismus der katholischen Kirche, die Erhebung der Seele zu Gott oder die an Gott gerichtete Bitte um Güter, die seinem Willen entsprechen. Es ist immer eine Gabe Gottes, der kommt, um dem Menschen zu begegnen. Das christliche Beten, so das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 534, das christliche Beten ist die persönliche, lebendige Beziehung der Kinder Gottes zu ihrem unendlich guten Vater, zu seinem Sohn Jesus Christus und zum Heiligen Geist, der in ihren Herzen wohnt. Soweit das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche im Punkt 534. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Katechese von Pfarrer Jörg Stengel können Sie nachhören auf einer CD und natürlich in unserer Mediathek. Sie können das auch gerne teilen in Ihren sozialen Netzwerken. Schauen Sie sowieso auch dort immer wieder auch nach unseren Auftritten. Abonnieren Sie beispielsweise unseren YouTube-Kanal. Schauen Sie unseren Auftritt bei Facebook oder Instagram an. Und wie gesagt, gerne auch immer teilen von solchen Beiträgen, von solchen Sendungen. Auch damit kann man vielleicht die eine oder andere Seele, das eine oder andere Herz erreichen und bereichern. Hier im Programm folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.